Hi und herzlich willkommen zu Finanziell, dem neuen Finanzpodcast für Frauen, die aktiv ihr Vermögen aufbauen wollen, auch mit kleinem Gehalt. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Wisst ihr, welches Risikoprofil ihr habt in Bezug auf euren Anlagen? Und wenn ihr es theoretisch wisst, hat sich diese Einschätzung bewahrheitet, als euer Depot das erste Mal einen Crash oder eine Finanzkrise durchlebt hat? In dieser Podcast-Folge soll es heute um das Thema Risiko gehen und wie wir das richtige Risikoprofil für uns bei unseren Investments finden. Als Gästin habe ich mir jemanden eingeladen, die gerade beginnt, in eine sehr risikoreiche Investmentklasse zu investieren, nämlich in Startups. Anne Geiger hat im Marketing diverser Fintechs gearbeitet und organisiert Treffen vom Fintech-Meetup Hamburg. Sie kennt die Branche also ziemlich gut. Und dann liefern Astrid Zewe und Daniela Meyer, die Chefredakteurinnen vom Finanziell-Magazin, auch noch ihre ganz persönlichen Insights in ihrer Audiokolumne. Und am Ende der Folge gibt es natürlich noch unsere gemeinsam gesammelten Top-Tipps zum Thema. Los geht's! Unser Partner in dieser Folge ist Vanguard Invest. Bei Vanguard bist du Teil einer globalen Community von über 30 Millionen AnlegerInnen, die mit langfristiger Geldanlage ihre Ziele und Träume verfolgen. Egal, ob du für dein Eigenheim, das Studium deiner Kinder oder einen komfortablen Ruhestand ganz nach deinen Vorstellungen zurücklegst. Vanguard unterstützt bereits seit 1975 Menschen wie dich dabei, finanzielle Ziele zu erreichen. Wie das geht? Mit kostengünstigen und unkomplizierten Anlagelösungen. Unter www.vanguard-invest.de erfährst du mehr dazu. Stellt euch vor, euer Portfolio bricht innerhalb von einer Woche um 30% ein. Verkauft ihr dann panisch einen Anteil oder behaltet ihr einen kühlen Kopf und wartet, bis der Wert des Portfolios wieder steigt? 8 von 10 VerbraucherInnen können es sich nämlich nicht vorstellen, bei der Geldanlage mehr Risiken rücken. 8 von 10 VerbraucherInnen können sich nicht vorstellen, bei der Geldanlage mehr Risiken einzugehen, um zum Beispiel eine höhere Rendite zu erzielen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Bankenverbands im Dezember 2021. Ich habe vor meinen allerersten Investments an der Börse natürlich auch so eine Einordnung gemacht. Und ich habe jetzt gerade noch mal ein paar Online-Tests ausgefüllt, um das einfach mal gegenzuchecken. Als Kategorien für das eigene Risikoprofil gibt es konservativ, risikoscheu, risikobereit, spekulativ und hochspekulativ. Der Test sagte zu mir, ich bin risikoscheu. Ich gehöre also zu den Gruppen der Anlegerinnen, die versuchen, Risiken eher zu vermeiden. Und natürlich sei mir aber auch bewusst, dass Risiken niemals gänzlich vermeidbar seien. Und dieser Test hat mir direkt auch verraten, welche Wertpapiere zu mir passen. Das sind Mischfonds, Garantiefonds, Rentenfonds, offene Immobilienfonds, Geldmarktfonds. Ja, habe ich alles nicht. Ich habe in nichts davon investiert. Und dann habe ich mal so lange mit diesem Test herumgespielt, bis das andere Ende erreicht wurde und ich als hochspekulativ eingeschätzt wurde. Und was wurde mir hier als Investment empfohlen? Aktienfonds. Ja, das ist genau das, was ich quasi nur besitze. Dieser Test zeigt mir im Endeffekt aber auch, dass eine Einschätzung durch fremde Personen oder fremde Institutionen oder Tests ganz schön falsch liegen kann und dass ich im Endeffekt einfach selbst herausfinden sollte, was zu mir passt. Eine Anlagestrategie sollte zu mir selbst passen und sollte mich vor allem dann, wenn Kursschwankungen stattfinden, weiter ruhig schlafen lassen, finde ich. Sonst laufe ich Gefahr, emotionsgetrieben aus falschen Gründen falsche Entscheidungen zu treffen, Anteile zu verkaufen und im schlimmsten Fall sehr viel Geld zu verlieren. Klar ist natürlich, dass Investitionen sich immer in einem Spannungsverhältnis zwischen Risiko gegen Rendite befinden. Es besteht immer die Gefahr, dass man Teile des Geldes verliert oder vielleicht auch sogar das ganze Geld. Die Lösung dafür heißt also Risikostreuung. Aber wie geht das denn eigentlich? Ich finde, es lohnt sich, es daher etwas komplexer an das Thema heranzugehen. Und das finde ich im Interview mit Anne Geiger heraus und habe vorab aber noch einige Infos recherchiert, die ich mit euch teilen will und die mir wirklich geholfen haben, wirklich eine richtige Erstellung meines eigenen Risikoprofils zu erarbeiten. Ganz wichtig sind für mich die eigenen Rahmenbedingungen kennen. Und da kann man sagen, dass mit das Wichtigste das Alter ist. Tendenziell kann man sich mehr Risiko erlauben, wenn man jünger ist, wenn man also noch viele Jahre Arbeitseinkommen generieren kann. Und natürlich bleibt einem auch einfach mehr Lebenszeit, in der man eine Finanzkrise aussetzen kann. Manche vertreten die Faustregel 100 minus Lebensalter gleich Risikoanteil in Prozent. Mit 20 Jahren hätte man also einen risikobehafteten Anteil von 80% im Portfolio und mit 60 Jahren einen Risikoanteil von 40%. Die Frage ist jetzt natürlich wieder, was ist Risiko? Den meisten Tests werden Aktien als risikoreich eingestuft, aber auch da sieht man schon wieder, es ist einfach total individuell. Ich finde diese Regel aber ganz gut und so als Gedankenspiel ist es sicherlich ganz interessant, um das Sicherheitsbedürfnis einfach mal so einzugliedern. Eine weitere wichtige Rahmenbedingung sind das Gehalt und das Arbeitsverhältnis. Je mehr man verdient, je sicherer der Arbeitsplatz ist, desto höheres Risiko kann man eingehen. Das ist ja auch klar. Wäre ich Beamtin mit einem unbefristeten Vertrag, wäre die ganze Situation und die ganze Zukunft etwas besser planbarer als für mich, die eine freie Journalistin ist. Weitere wichtige Rahmenbedingungen ist das bestehende Vermögen und die Schulden. Je mehr Vermögen man besitzt, desto höhere Risiken kann man eingehen. Das ist auch klar. Und wer Schulden hat, hat natürlich noch ganz andere Verpflichtungen und sollte meistens erstmal sich darum kümmern, diese Schulden abzubauen, bevor es überhaupt ans Investieren geht. Und dann ist natürlich die Dauer der Anlage noch eine wichtige Rahmenbedingung. Wenn mein Ziel ist, dass ich für den Renteneintritt sparen möchte, kann ich natürlich wesentlich risikoreicher investieren, weil ich einfach eine Zeit habe oder eine lange Zeit habe, in der Dinge sich entwickeln können und sich Krisen auch einfach wieder erholen können. Also es gilt, je länger man mein Geld anlegen will, desto höher könnte oder sollte die Aktienquote sein. Für mich eine ganz, ganz wichtige Rahmenbedingung ist vor allem auch noch das Wissen. Je mehr Wissen man hat über Anlageprodukte, desto mehr Sicherheit erschafft man sich, weil man einfach verstanden hat, in was man investiert. Und das ist einfach für mich die grundsätzliche Voraussetzung, um zu verstehen, welche Risiken man hat. Wenn man weiß, wie risikoreich eine Aktie ist, wie risikoreich eine Immobilieninvestition ist, kann man ja auch für sich erarbeiten, wie man das Risiko auffangen kann. Natürlich ist es im Endeffekt auf jeden Fall eine Gesamtbetrachtung. Das Risikoprofil setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Aspekten zusammen. Ich fand eine Idee noch besonders gut, nämlich die Geldanlage in einen risikofreien und in einen risikobehafteten Teil aufteilen. Was heißt das? Risikobehaftete Investitionen sind meistens dafür da, die Rendite zu nochmal. Eine weitere total gute Idee fand ich noch, die Geldanlage in einen risikofreien und einen risikobehafteten Teil aufzuteilen. Was heißt das? Man investiert einen Teil in risikobehaftete Anlagen und erwirtschaftet damit die Rendite. Das sind zum Beispiel Einzelaktien, ETFs oder Rohstoffinvestments. Und mit der risikoarmen Anlage, dem anderen Teil, reduziert man die Schwankungen des Portfolios. Und das sind zum Beispiel Tages- oder Festgeldkonten, Bargeld, Staatsanleihen von Ländern mit AAA-Bonität. Natürlich muss man auch das alles wieder im Gesamtspannungsverhältnis sehen. Wenn wir gerade eine irre hohe Inflation haben, dann ist natürlich auch sowas wie Tages- oder Festgeldkonto keine, sagen wir mal, Investition. Auch da frisst die Inflation unser Geld auf. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, was unsere Gästin in dieser Podcast-Folge zu dem Thema zu sagen hat und freue mich auf das Interview. Hi Anne, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen können.
Ja, hallo Anissa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Weißt du, was du für ein Risikotyp bist beim Investieren? Hast du dich da mal einschätzen lassen oder dich mal selber eingeschätzt?
Ja, also ich habe mich eingeschätzt und die Antwort auf die Frage ist vermutlich ein Jein.
Okay.
Weil ich... Also ich weiß, dass ich so eine Mischform bin, dass es nicht so richtig trennscharf zuzuordnen ist bei mir. Und ich bin mir auch bewusst darüber, dass es sich sicher immer wieder verändern wird bei mir. Also es kommt ja total auf die Lebensphase an, in der man irgendwie gerade ist. Ich gehe aktuell gerne gewisse Risiken ein, aber ich weiß auch, dass das natürlich zum einen immer was mit dem Alter, mit dem Anlagehorizont zu tun hat. Also ich investiere einen Großteil sehr langfristig für die Altersvorsorge und da kann ich natürlich jetzt mit meinen Anfang 30 irgendwie ein hohes Schwankungsrisiko eingehen. Und zum anderen setze ich natürlich stark auf Diversifikation, das heißt es ist irgendwie in meinem Portfolio total okay, wenn da hochrisikoreiche Anlageklassen mit enthalten sind, weil es eben breit gestreut ist. Und da gehe ich auch gerne Risiken ein, um eben auch die Chance auf hohe Renditen zu haben mit einem Teil des Portfolios. Mm.
Okay, ja, also du musst zu deinem Portfolio, musst du gleich nochmal ganz in Ruhe ein bisschen was erzählen. Aber sag mal, wie kam es dazu, dass du dich mit Investments und Finanzen beschäftigt hast? Also du arbeitest ja auch schon lange sozusagen in der Finanzbranche, aber das eine bedingt ja nicht unbedingt das andere. Also wie kam es bei dir dazu?
Ja, also sicher wurde auch schon in meiner Kindheit so ein gewisses Interesse mitgeprägt. Es wurde eine finanzielle Bildung irgendwie mitgegeben. Das ist mir bewusst, dass es nicht von irgendwo kommt. Und dann habe ich mich auch schon im Studium theoretisch mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe VWL und Soziologie studiert und da schaut man sich natürlich Finanzmärkte an. Finanzsoziologie finde ich total spannend, ganz grundsätzlich so die Themen Geldordnung, wie werden Märkte beeinflusst, welche Auswirkungen haben dann auch wieder die Entscheidungen und die Marktdynamiken und so weiter. Und genau, das ist so der Grundstein, würde ich sagen. Und dann, wie du schon meintest, bin ich jetzt eben praktisch und ganz aktiv in der Umsetzung irgendwie beruflich halt auch dazu gekommen, dass ich da jetzt seit gut 5 Jahren im Fintech-Bereich unterwegs bin. Und das bringt natürlich so eine gewisse Begeisterung dann auch mit sich, dass man sich da auch viel über die Themen austauscht, viel ausprobiert, was an neuen Produkten und Innovationen gibt. Und genau, das ist so der Grundstein.
Weißt du noch, was deine erste Investition war? Also was du als allererstes so selbst abgeschlossen hast?
Ja, also ich finde bei der Frage auch schon grundsätzlich spannend, was definiert man als Investition oder als Investment?
Stimmt. Sehr gut.
Da würde ich nämlich schon mal sagen, auch die ein oder andere Reise während dem Studium oder so ist sicher ein lohnendes Investment gewesen. auch wenn wir natürlich jetzt irgendwie eher über den Finanzmarkt und da die Produkte sprechen wollen. Und da waren die ersten Investments tatsächlich kleinere Beträge in Einzelaktien. Und zwar dann einfach in Unternehmen, zu denen ich einen gewissen Bezug hatte. Also um das so greifbar zu machen. Und da haben natürlich auch die Neo-Broker, die so aufkamen, mir in die Hände gespielt, dass man da einfach mal so ein bisschen ausprobieren konnte, ohne auch so große Gebühren irgendwie zahlen zu müssen, wie das vor 10 Jahren oder so noch nötig war.
Total. Genau. Und wie sieht dein Portfolio jetzt aus? In welche Asset-Klassen investierst du inzwischen alle?
Es ist ein wilder Mix. ich bin da, wie gesagt, sehr probierfreudig. Ein Großteil ist in ETFs und Aktien und das auch, wie gesagt, mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont. Das ist keine Frage und das sehe ich auch als sehr sinnvoll an, dass man da früh anfängt und eben dann die Altersvorsorge sich so absichert. Und daneben eben ein ganz bunter Blumenstrauß. Auch wieder beruflich bedingt habe ich verschiedene Sachwertinvestments in tokenisierter Form ausprobiert, also in Immobilien, in Kunst, in Wein, bei Crowdinvestments irgendwie mitgemacht, auch wieder von Startups, bei denen ich entweder Kundin bin oder die mir irgendwie nahe sind, weil ich vielleicht Gründerinnen kenne. Und jetzt eben recht neu in meinem Portfolio auch erste Angel-Investments in Startups.
Okay, das klingt so spannend. Sag doch mal, was bedeutet das denn eigentlich? Was ist es, also was bedeutet es, Business Angel zu sein? Was macht man da eigentlich?
Also ganz knapp zusammengefasst bedeutet es eigentlich, dass man sehr frühphasig in Startups investiert. Und Business Angel, wie der Name schon sagt, mit zwei Flügeln. Also zum einen gibt man Geld, Wagniskapital, der erste Flügel. Ja. Und zum anderen gibt man Netzwerk und Know-how, der zweite Flügel, um so eben die Startups auch zu unterstützen und im besten Fall dafür zu sorgen, dass sie wirklich auch erfolgreich werden oder dazu beizutragen in einem kleinen Stück.
Kannst du mal sagen, wie du dazu gekommen bist zu der Entscheidung? Also war das einfach so ein Punkt, wo du gesagt hast, ich habe jetzt wirklich genug Eigenkapital, ich kann das jetzt mir leisten oder ich habe sozusagen schon den langfristigen Horizont so ein bisschen durchgespielt, ich will nochmal was anderes machen. Was steht da für dich so hinter?
Ja, also es läuft parallel zu meiner Altersvorsorge quasi, die ich ja auch mit den ETFs und Sparplänen und so weiter da angehe, ist es einfach nochmal so ein zusätzlicher Bestandteil. Und die Entscheidung, die dahinter steht oder die Beweggründe sind eigentlich, dass ich möchte, dass mein Geld, also ein Teil davon, ganz direkt als Hebel eben funktioniert und als Hebel für eine bessere Welt, für ein besseres Morgen. Und da sehe ich einfach Impact-Startups, auch wieder so ein Begriff, den wir vielleicht nochmal definieren müssen, aber da sehe ich Riesenpotenzial, dass Impact-Startups eben notwendige Veränderungen herbeiführen können in unseren Gewohnheiten, wie wir konsumieren, wie wir uns bewegen, Thema Mobilität, wie wir bezahlen, da sind wir wieder beim Fintech-Thema, oder investieren und genau, da sicher, wie ich dazu gekommen bin, sicher spielt meine Startup-Erfahrung eine ganz wichtige Rolle. Also seit gut 5 Jahren bin ich da einfach operativ drin gewesen, weiß, was Startups bewegt, wie die arbeiten, wie die skalieren, was so die Pain Points sein können. Und dann auch nochmal ein ganz wichtiger Step, glaube ich, in wie ich dazu gekommen bin, ist die Erfahrung, bei einem Accelerator zu arbeiten. Weil ich da einfach gemerkt habe, zum einen, wie viel Freude ich auch habe am Mentoring von so Early-Stage-Startups. Ich habe gelernt, was den Startups in dieser Phase oft fehlt. Also oft ist es ja auch wirklich so, dieses Selbstvertrauen, einfach mal auf die Bühnen zu gehen, zu pitchen, von der Idee zu sprechen, Investorinnen, gerade Business Angels anzugehen. Oft sind es wirklich nur so, ja, so eine Zurückhaltung, die so einen kleinen Push braucht. Habe aber auch gelernt, was das Venture Capital Geschäft bedeutet. Also worauf es ankommt bei einer Due Diligence, bei dem Prüfprozess. Und vor allem, ich glaube, das ist so der allerwichtigste Punkt, ich habe ein systemisches Problem erkannt. Und zwar, dass von Frauen gegründete Startups viel weniger Risikokapital erhalten als rein männliche oder auch als gemischte Gründerteams. Und das ist so eine erschreckende Zahl von 1,8%, die im Jahr 2021 von Frauen gegründete Startups geflossen ist, von dem VC-Kapital in Europa. Und das ist eine Finanzierungslücke, zum einen da, die besteht aber auch auf der Investorinnenseite. Das ist natürlich, der große Hebel sind dann nicht die Business Angels, keine Frage, sondern das sind die Fonds. Und da auch wieder 15% der Frauen ist die Teilhabe an Fonds. Also genau, die größte Investitionskraft liegt einfach bei männlichen Investoren. Und da wissen wir auch alle aus der Psychologie, dass man, also Männer investieren dann häufiger in Männer und Frauen investieren häufiger in Frauen.
Und sag doch mal, oder würdest du verraten, in was für ein Startup du vielleicht schon investiert hast? Und kannst du mal da so ein bisschen diesen Prozess erklären? Also wie hast du entschieden, dass du rein investierst und wie viel Geld du rein investieren möchtest? Also so einmal den ganzen Entscheidungsweg sozusagen erklären.
Ja, gerne. Ich fange vielleicht mit dem Entscheidungsweg an und dann mit zwei Beispielen von Startups. Also es ist komplex und vor allem zeitintensiv, das ist keine Frage. Also man muss natürlich im ersten Schritt die Teams kennenlernen. Im allerersten Schritt, das ist noch viel wichtiger, glaube ich, im Vorfeld, ist, dass man für sich definieren muss, was sind meine Themen, was will ich unterstützen, welche Themen will ich unterstützen und wo kann ich auch hilfreich was beitragen und was sind so meine Qualifikationen, die ich reingeben kann. Das sind so die grundlegenden Überlegungen, würde ich sagen, die man anstellen sollte. Und dann kann man mal rausgehen und schauen, welche Teams gibt's denn, welche Ideen gibt's denn? Und da gibt's ganz, ganz viele tolle Netzwerke und Veranstaltungen. Ich glaube, ich könnte theoretisch jeden Abend auf irgendeine Pitch-Night, und es passiert eben auch viel online. Es muss nicht alles in Hamburg jetzt stattfinden, damit ich dran teilnehmen kann, oder ich muss nicht immer nach Berlin fahren, sondern auch ganz viel online. Das ist unglaublich, was da stattfindet, auch gerade von Accelerator-Programmen, dann wieder die Demo-Days, wo die Teams dann präsentieren, was sie die letzten Monate so erarbeitet haben. Das ist so der zeitintensive Part, und dann ist der nächste Part natürlich, also man kann sich das wie so einen ganz großen Trichter vorstellen, ne? Oben fliegt erstmal ganz viel rein, dann muss man für sich prüfen und überlegen. Es geht in der frühen Phase natürlich immer stark ums Team. Beide Seiten müssen Lust haben, auch miteinander zu arbeiten. Also es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße so. Man entscheidet es ja auch nicht selbst nur, wo man dann rein investiert und wo man Support mit reingibt, sondern die Teams können genauso natürlich entscheiden, wen sie am Cap-Table haben möchten und mit wem sie da zusammenarbeiten möchten. Die Entscheidungen werden auch oft sehr, sehr bewusst von den Startups getroffen. Also welche Expertise wollen wir am Cap-Table? Wo brauchen wir Support? Natürlich ist es total hilfreich für die Startups, wenn das Angels sind mit einer großen Reichweite. Da kann ich dann noch nicht so viel bieten. aber ich bringe natürlich viel Commitment und die Startup-Erfahrung und da ganz viel Marketing-Wissen mit. Genau, aber das sind so die Überlegungen, die Startups sich natürlich genauso machen müssen. Und dann geht's in den sogenannten Due Diligence Prozess. Also dann schaut man sich wirklich den Businessplan an. Man spricht mit den GründerInnen. Ich finde es immer eigentlich auch total wichtig, sich persönlich mal zu treffen, weil man einfach nochmal ein besseres Gefühl füreinander bekommt, ob das wirklich ein guter Fit ist. Das Geld ist ja auch erstmal auf unbestimmte Zeit gebunden. Also man weiß nicht, wann man es wieder rausbekommt. Wenn man schon am Anfang irgendwie, also es ist auch immer so ein bisschen Bauchgefühl. Bauchgefühl wird ja auch trainiert durch Erfahrung und ganz viel Wissen, was man irgendwie schon hat. Deswegen achte ich da schon auch drauf, dass man so das Gefühl hat, ja, dass genau das ist richtig und wichtig und das Timing passt und der Markt ist ready und so weiter. Und eben ganz viel Kriterien, die man sich in so einem Due Diligence-Prozess dann entwickelt und durchgeht mit den Teams. Genau, und dann geht's irgendwann an den Vertrag und dann ist man da investiert. Die Summen, es gibt meistens eine Mindestinvestitionssumme, das sind oft 20.000, 25.000 Euro, oft auch gekoppelt an die BAFA Invest Förderfähigkeit des Startups, also da gibt's dann eben eine Unterstützung von staatlicher Seite, und die ist aber gekoppelt an so eine Mindestinvestitionssumme, und das Startup muss förderfähig sein. Und genau, an diesen Mindestinvestitionssummen orientiere ich mich auch. Also es ist sehr wichtig und sinnvoll, da natürlich auch wieder zu diversifizieren, sich ein Portfolio von Angel Investments aufzubauen. Man sagt, als Richtwert immer so 10 Investments sollte man haben, um das Risiko eben so zu streuen. Und wenn man der Statistik glaubt, ist dann ungefähr 1 von diesen 10 Investments wirklich erfolgreich. 2, 3 so mittelerfolgreich, und dann aber auch wirklich ja viele, die man schon mal abschreiben kann quasi. Genau, so viel zu dem Prozess und den Summen. Es gibt vielleicht noch als kleine Ergänzung für viele Hörerinnen, vielleicht auch interessant, es gibt die Möglichkeit auch, sich zusammenzuschließen mit anderen Investorinnen und so eben auch mit kleineren Beträgen schon reinzugehen. Das ist super interessant. Oft geht es dann für die Startups einfach nur darum, nicht zu viele Leute am Cap-Table zu haben und dann eben sicherzustellen, dass die Frauen sich quasi abstimmen, wer dann die Runde vertritt am Cap Table, aber dann kann man da auch wirklich schon mit kleineren Beträgen rein und muss sich halt einfach das Netzwerk, die Investorinnenrunde um sich aufbauen.
Das ist auf jeden Fall ein total guter Tipp und total spannender Insight. Es gibt ja inzwischen auch Unternehmen, die sozusagen nochmal als Vermittler dazwischen stehen, so dass man mit also wirklich ganz klein, teilweise sogar nur 1.000 Euro Beträgen in Startups investieren kannst. Und du bist ja auch Teil, also ich glaube Ambassador für eines dieser Unternehmen. Ja. Kannst du das mal erklären, also wie das funktioniert und für wen sowas interessant sein könnte?
Ja, total gerne. Und ich habe auch noch im Hinterkopf, immer über meine Investments zu sprechen. Das mache ich danach. Aber das ist jetzt genau eine gute Überleitung zu der Möglichkeit. Also ich bin Impact Ambassador bei Capacura. Das ist eine der Möglichkeiten, die total spannend ist. Die investieren in Impact Startups. Da haben wir wieder das Wort Impact Startups. Da ist natürlich immer die Frage, wie definiert man diesen Impact? Die definieren ihn für sich oder grenzen ihn ein auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und Umwelt. Das heißt, es sind Startups, die in diesen Bereichen einen Beitrag leisten, um die Welt besser zu machen. Das läuft bei Capacura über eine KI, die dann quasi schon mal ganz viel abklopft, verschiedene Dimensionen, ob das eben auch erfüllt ist, dass der Impact wirklich gegeben ist. Und über Capacura hat man dann die Möglichkeit, eben ab, wie du schon meintest, 1.000 Euro sich ein Wunschportfolio zusammenzustellen, individuell. Das ist tatsächlich ganz ganz spannend. An Capacura habe ich so jetzt noch bei keinem anderen gesehen, dass man dann wirklich auch bei 1.000 Euro selber entscheiden kann, in welche Impact-Startups man da gehen möchte. Und das sind, also genau, ich bin Impact Investor, weil es einfach ein tolles Netzwerk ist. Ich rede da gerne drüber. Das sind tolle Startups, das sind alles Menschen mit ähnlichen Werten, würde ich sagen. Also denen es einfach wichtig ist, für die Sache zu stehen, wichtiger als irgendwo dann auch von Investorenseite Druck zu machen oder so, was man ja auch viel aus der VC-Welt kennt. Aber das ist da auf jeden Fall irgendwie eine andere Art des Zusammenarbeitens. Und vielleicht noch als Ergänzung, um da nicht so biased nur von Capacura zu sprechen, in Venture, da habe ich tatsächlich auch schon mal drüber investiert, finde ich auch ein ganz, ganz tolles Team. Das ist ein bisschen anderer Ansatz, aber auch eine Möglichkeit, um sich an Venture Capital Fonds zu beteiligen. Also da investiert man dann durch digitale Wertpapiere mittelbar quasi an Venture Capital Fonds und die investieren dann in Startups. Da kann man auch ab 1.000 Euro einsteigen. Und sonst sind eben diese Fonds immer mit einer Mindestinvestitionssumme von 200.000 Euro ja belegt. Deswegen für viele nicht zugänglich. In Venture ändert das. Und da ist man dann auch an super spannenden Startups beteiligt, aber eben nicht ganz so direkt wie bei Capacura. Dafür natürlich wieder mit einer breiteren Streuung.
Also finde ich total gut, dass du das nennst. Finde ich total spannend. Jetzt musst du uns final, aber jetzt nochmal verraten, in wen du investiert hast. Und vielleicht als abschließende Frage auch noch sagen, welches Investmentrisiko du sozusagen niemals eingehen würdest.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich nehme jetzt mal zwei Startups heraus, über die ich auch schon ganz offen sprechen kann. Vielleicht auch noch als Ergänzung vorneweg, man ist so ein Prozess, den ich vorher beschrieben hatte, von Erstkontakt zu einem Team bis unterschriebenem Vertrag, das dauert in der Regel Monate. Also je nachdem, wie viel Druck die auch haben, eine Finanzierungsrunde zu schließen. Aber das so als Vorab-Erklärung. Ich bin mit vielen anderen Startups auch in Gesprächen. Das dauert immer nur so ein bisschen seine Zeit. Aber ich kann zum einen über Fabit sprechen. Ein ganz wundervolles Startup. Der Name leitet sich von Financial Habit ab, also finanzieller Gewohnheit. Das ist eine App zur Optimierung von finanziellen Gewohnheiten und richtet sich ganz speziell an Menschen, die ihre Finanzen besser managen wollen, um eben ein finanziell gesundes Leben führen zu können. Und das ist für mich ein Thema, wo ich immer mit Schrecken beobachte, wie viele junge Menschen, also meine Generation, aber auch noch 10 Jahre jünger, so wirklich Anfang 20-Jährige, die irgendwie dann den Buy Now, Pay Later-Trend feiern und unter Hashtag Klarna-Schulden zeigen, wie viel Konsumschulden sie schon angehäuft haben, bevor sie überhaupt wirklich in ihr Arbeitsleben gestartet sind. Also das ist ein Riesenproblem, was ich beobachte, auch noch in Zusammenhang mit dem umlagebasierten staatlichen Rentensystem, was für unsere Generation ja einfach nicht mehr funktionieren wird. Also es ist eigentlich noch viel wichtiger, da wirklich gesunde finanzielle Gewohnheiten zu erlernen, zu trainieren und dann eben auch entsprechend selbst vorzusorgen. Deswegen tolles Team bei Fabit um Susanne, Ralf und Robert, die da, glaube ich, sehr erfolgreich auch mit sein werden, sonst hätte ich natürlich nicht rein investiert. Und dann noch ein Startup aus einem ganz anderen Bereich, ist vielleicht auch noch spannend, selbst mit meinem Fintech-Background habe ich natürlich viel Kontakt zu Fintechs. Für mich ist aber immer das Thema Impact eben noch wichtiger, beziehungsweise ich gehe da schon branchenagnostisch ran, sagt man dazu, also dass man sich da eigentlich aus allen Branchen Themen anschaut. Das ist Eat My Plants von Nixe und Arvid. Und die nutzen die Mikroalge, also es ist aus dem Food-Bereich, um im ersten Schritt jetzt Seafood Alternatives zu produzieren. Und das ist für mich halt auch ein Thema. Ich selber bin Veggie, ernähre mich auch ganz viel vegan, nicht rein vegan, aber zu einem großen Teil, und sehe da natürlich auch einen Riesenhebel, um viele Probleme, die wir haben, rund um die Ernährung der Welt irgendwie sicherzustellen, ohne die planetaren Grenzen irgendwie zu sehr zu strapazieren. Das ist für mich einfach auch ein Thema, wo ich ganz viel Potenzial sehe. Und die Mikroalge da eben so spannend, weil die so eine wertvolle, spezielle Nährstoffzusammensetzung auch hat, die man nutzen kann, die aber noch nicht so genutzt wird, wie es eben möglich wäre, um da auch ganz viel Nährstoffbedarf zu decken. Und da ist einfach das Markttiming meiner Ansicht nach gerade top, weil viele schon so drauf trainiert sind, auf Alternativen umzusteigen. Haben wir irgendwie im Fleisch ganz viel Fleischersatzprodukte schon im Supermarkt und Milchalternativen. Und bei Seafood ist das noch ein bisschen rar gesät. Genau, so viel zu den zwei, die ich da rauspicken kann schon mal. Und dann gerne bald mal noch mehr, wenn ich in ein paar Monaten nochmal sprechen kann.
Boah, ich find's gerade richtig gut, wie intensiv du uns teilhaben lässt, so an deinen Überlegungen und an deinen Hintergründen und an den Entscheidungen, an dem Prozess. Ich glaube, wir konnten total viel lernen von dir. Und du hast recht, wir müssen einfach ein paar Monate nochmal quatschen und dann erzählst du uns von deinen nächsten Investments und von deinen anderen getroffenen Entscheidungen. Tausend Dank, dass du zu Gast warst im Podcast. Danke dir für das Interview.
Vielen Dank dir. Bis dann.
Hier noch einmal der Hinweis, dass dieser Podcast keine Anlageberatung ist. Bitte prüft immer selbst, welche Investitionen zu euch persönlich passen. Aus der Welt der Start-up-Investitionen stammt auch der Begriff Due Diligence. Das beschreibt die Bewertung von Start-ups, die InvestorInnen vornehmen, bevor sie investieren oder eben auch nicht. Im Endeffekt finde ich aber, sollte man vor jeder Investition eine Due Diligence machen, also sich alle erforderlichen Informationen besorgen. Wie man zum Beispiel Einzelaktien bewertet, werde ich in einer anderen Folge nochmal ganz ausführlich erklären. Wichtig ist es aber, bei jedem Investment zu bedenken, welche Aspekte einfach über das Produkt noch hinaus das die Investition beeinflussen können, wie zum Beispiel die Crash-Risiken, die Volatilität, Schwankungen innerhalb eines Konjunkturzyklus der ganzen Wirtschaft, Risiken durch steuerrechtliche Änderungen, psychologische Risiken, die den ganzen Markt beeinflussen können, wenn sich zum Beispiel einfach eine Gesellschaft verändert und natürlich auch die ganz eigenen psychologischen Risiken. Was Kursschwankungen mit uns machen, was sie mit dir machen, lernt man einfach erst, wenn man tatsächlich investiert. Viele Menschen überschätzen ihre Risikotoleranz und bemerken das erst, wenn sie nach mehreren Jahren der Gewinne einen Verlust erleiden und dann feststellen, oh Gott, das beeinflusst mich viel mehr, als ich gedacht habe. Ich bin deshalb gespannt, wie es andere Personen halten. Und in diesem Podcast komme ja nicht nur ich zu Wort, sondern auch Astrid Zehbe und Daniela Meyer. Die beiden sind die Finanziell Magazin Chefredakteurinnen und so sehr, wie sie für das Thema Frauen und Finanzen brennen, genauso unterschiedlich gehen sie mit ihren eigenen Finanzsituationen um. Die beste Voraussetzung also, um uns hier ihre Meinung und ihre Lösungen aus dem Real Life zu erzählen. Hi ihr beiden, ich wüsste gerne in dieser Folge von euch, wie wägt ihr Risiko versus Rendite ab und was war die risikoreichste Investition, die ihr mal getroffen habt?
Hallo, ich bin Astrid. Ich bin eher die langfristig orientierte Anlegerin. Ich weiß, dass ich bis zur Rente noch einiges an Zeit habe und auch, dass ich wenig Einfluss darauf habe, wie sich die Märkte und die Unternehmen und eben dann auch meine Wertpapiere, in die ich investiere, entwickeln. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, um meine Risiken zu minimieren, ist es eben breit gestreut zu investieren, also zu diversifizieren. Und das mache ich auch. Ich gehöre dennoch zu den mutigeren Anlegerinnen, also meine Aktienquote ist recht hoch. Allerdings bin ich hier wiederum recht breit im Markt aufgestellt, vor allen Dingen eben über ETFs, also passiv gemanagte Indexfonds, die den globalen Aktienmarkt abbilden. Ich habe auch einzelne Einzelaktien, aber eben da hauptsächlich große, stabile Unternehmen. Und hier habe ich den Ansatz, dass ich auf das Geld, was ich dort investiere, notfalls verzichten kann, auch wenn ich mir das natürlich nicht wünsche. Ich gucke mir bei Einzelaktien die Kennzahlen an, das Geschäftsmodell, und dann kaufe ich die eben oder auch nicht. Und tatsächlich sind auch Einzelaktien das riskanteste Investment, was ich bislang getätigt habe, da im Speziellen eine Aktie eines kanadischen Cannabis-Unternehmens, das ist schon bestimmt 10 Jahre her, die haben sich auch kurzzeitig super entwickelt, sind dann jedoch ziemlich abgeschmiert. Ich habe dann die Reißleine gezogen und mit circa so 20% Verlust verkauft und aber viel gelernt für die Zukunft.
Hallo, hier ist Daniela. Ich würde mal sagen, ein Investment ohne Risiko ist so gut wie gar nicht möglich, zumindest nicht, wenn man einigermaßen gute Renditen erzielen möchte. Wer sein Geld natürlich nur verwahren möchte, der kann das auch auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, da hat man dann natürlich gar kein Risiko. Allerdings bekommt man dafür auch keine Rendite, im Gegenteil muss man oft mit Minuszinsen rechnen oder die Inflation frisst auch das den Wert des Geldes im Grunde auf. Von daher ist es auch keine gute Idee, genau das Gleiche gilt für Festgeld. Da bekommt man heutzutage auch nur noch 0, irgendwas Prozent, also so ein paar Rümpel. Da ist die Inflation dann auch höher. Von daher muss man schon etwas ins Risiko gehen. Wie das individuell ausgestaltet wird, muss jeder wirklich für sich entscheiden. Ich bin so eher ein recht risikofreudiger Typ, also ich habe auch viel Einzelaktien und so weiter. Aber ich würde zum Beispiel nie so weit gehen, Krypto zu kaufen, weil ich mich mit Kryptowährungen nicht so wohl fühle und da das Gefühl hätte, mein Geld könnte auch einfach weg sein und ich könnte nichts mehr davon haben. Also daher einfach individuell überlegen, mache ich mit meinem Geld, wie viel Risiko möchte ich eingehen, um dann eine gute Rendite zu erzielen. Für mich ist immer so ein gutes Augenmaß und so ein Mittelwert irgendwie ganz schlau. Genau, mein riskantestes Investment sind eigentlich tatsächlich Einzelaktien. Mir macht es Spaß, mit Einzelaktien zu handeln, beziehungsweise damit mein Geld langfristig anzulegen. Damit kann man natürlich sich auch mal in die Nesseln setzen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren Beyond Meat Aktien gekauft. Ich glaube auch immer noch sehr an die. Die machen diese sehr leckeren vegetarischen Burger. Ich bin Vegetarierin, von daher glaube ich an dieses Konzept. Ich habe die Aktien bei etwa 80 Euro gekauft. Die sind dann zwischenzeitlich auf so rund 165 Euro gestiegen. Da hätte ich vielleicht schon Teilverkauf machen müssen sollen, habe ich aber nicht. Aktuell stehen sie bei ungefähr 16 Euro. Das ist natürlich ziemlich dramatisch und sieht überhaupt nicht schön aus in meinem Depot. Aber da ich gut diversifiziert bin und eine gute Mischung habe, viele Einzelaktien habe und auch ETF, fühle ich mich trotzdem gut aufgestellt. Und jetzt muss ich einfach abwarten und hoffen, dass die Aktien aus dieser Krise, die Beyond Meat Aktien aus dieser Krise, irgendwann wieder herauskommen.
Und am Ende dieses Podcasts haben wir wie immer noch die Top-Tipps für euch. Zum einen googelt doch mal nach Anlagerisiko nach Finanzprodukt. Dann kommen Schaubilder, wie welche Investments grundsätzlich einsortiert werden. Das finde ich eigentlich ganz hilfreich. Und wenn ihr noch nicht wisst, was risikoreiche Investments mit euch machen, dann übt doch mal mit kleinen Summen oder noch besser, legt ein Musterdepot an und versucht euch vorzustellen, dass das euer wirkliches Geld ist. Und fragt euch dabei dann natürlich, wie komme ich mit den Schwankungen klar, was passiert, wenn ich zumindest zeitweise mein Geld auch verliere. Und investiert in Risikoinvestments grundsätzlich nur mit dem Geld, auf das ihr auch verzichten könnt. Wenn das nicht so gut klappt oder wenn ihr euch da unsicher seid, fahrt eine Core-Satellite-Strategie, wenn ihr Gefahr lauft, sozusagen eurem Spieltrieb zu erliegen. Dann wird die größten Teil der Sparsumme eben breit gestreut investiert und mit einem kleinen Teil investiert ihr mutiger und ihr sammelt natürlich dabei auch Erfahrungen. Das war's auch schon von dieser Podcast-Folge. Ich entlasse euch mit einem Zitat und zwar von Warren Buffett. Der sagt, Risiko entsteht dann, wenn AnlegerInnen nicht wissen, was sie tun. Gegendert hat Warren Buffett natürlich nicht, aber da bin ich jetzt mal so frei beim Zitieren. Ich freue mich wie immer auf Feedback von euch, gerne über Instagram, LinkedIn oder auch per Mail und sage bis bald, bis zur nächsten Folge.